Ich lese Gottes Wort zur Predigt zum dritten Mal aus dem Kolosserbrief. Aus dem ersten Kapitel und heute ab Vers 15. Paulus' Brief an den Kolosser, erste Kapitel ab Vers 15. Das ist, ob er das selbst komponiert hat, wissen wir nicht, ob das es schon in die Frühkirche ein bekanntes Lied war, aber das ist ein Lied, ein frühchristliches Lied. Christus, er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Denn in ihm wurde alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Es seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten, es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Und er ist vor allem, und er besteht alles in ihm. Und er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Das Haupt der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene von den Toten. Auf dass er in allem der Erste sei. Denn es hat Gott gefallen, alle Fülle in ihm wohnen zu lassen, und durch ihn alles zu verzöhnen zu ihm hin, es sei auf Erden oder im Himmel, indem er Frieden machte, Frieden durch sein Blut am Kreuz. Auch euch, die ihr einst Fremde wart und feindlich gesinnt in bösen Werken, hat er nun verzöhnt, durch seinen sterblichen Leib, durch seinen Tod, auf dass er euch heilig und makellos und untadelig vor sein Angesicht stelle, wenn ihr nur bleibt im Glauben, gegründet und fest und nicht weicht von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt und das gepredigt ist allen Geschöpfen unter dem Himmel. Sein Diener bin ich, Paulus, geworden. Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Meine Lieben, bis gestern hätte ich keine Ahnung, dass der Wochenspruch für heute das schöne Psalmwort Kantate war. Singet dem Herrn ein neues Lied. Ehrlich gesagt, hätte ich es gewusst, ich wäre sehr, sehr in Versuchung geraten. Ja, ich hätte wahrscheinlich der Versuchung nachgegeben, anstelle von der Kolosserreihe, in der wir jetzt engagiert sind, zu euch über diesen Psalm zu predigen. Über diesem neuen Lied. Du weißt, ich liebe die Lieder. Aber nein, wir sind im Kolosserbrief. Das ist, was der Herr von mir will. Aber wie schön, hast du es gemerkt? So haben wir jetzt doch ein Lied. Ein wunderschönes Lied über den Herrn Jesus Christus. Ein Lied, in dem Paulus sich zum Gipfel erhebt. Wie ihr beim Lesen schon bemerkt habt. Alles über Jesus. Erinnere dich mal daran, dass es heißt, er ist der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Und dann ein bisschen später eine fast gleichbedeutende Formulierung, der Erstgeborene von den Toten. Erstgeborene, der zuerst geborene. Es wird zweimal gesagt über unseren Herrn, Jesus Christus. Ich muss leider sagen, viele Übersetzungen dienen uns nicht besonders gut hier, weil sie verschiedene griechische Ausdrücke mit demselben deutschen Wörter übersetzen. Und das geht nicht. Der Erstgeborene der ganzen Schöpfung, der Erstgeborene der Toten. Dann denkt man, das sind doch eigentlich dieselbe Ausdrücke. Oder? Aber nein. Der Herr Jesus ist derjenige, der vor der ganzen Schöpfung geboren wurde. Vor allem Geschaffenen war er da. Er ist nicht der Erste der Dinge, die Geschaffenen sind. Also es gab eine Zeit keinen Jesus und dann auf einmal wieder geschaffen. Er war da,
Er war da, bevor die Schöpfung begann. Und das ist ganz, ganz wichtig. Na klar, natürlich verwendet die Bibel den Ausdruck der Erstgeborene über den Herrn Jesus Christus nicht, um, sag mal, an eine Ehe im Himmel zu denken und daran, wer Gottes Frau dann war. All das, nein. Sondern weil die Geburt eine Verbindung darstellt. Eine Verbindung zwischen Eltern und Kind. Gott, der Vater, und sein erstgeborener Sohn. Ich erinnere mich noch genau, dass ich meine Mutter einmal gefragt habe, ich war vermutlich ungefähr, was soll das sein, ich glaube 12 Jahre alt. Und ich habe sie dann auf einmal gefragt, so in diesem Alter, dann beginnt man so nachzudenken. Mama, wie war es eigentlich, als ich geboren werde? Als ich geboren werde, wie passierte das? Ah, sagte meine Mutter, hol einfach deinen Papa. Gut, ich holte meinen Vater. Und er sagte, also wir waren im St. Clara Hospiz, ich bin in einem katholischen Krankenhaus geboren, jawohl. Wir waren im St. Clara Hospiz, sagte mein Vater in Rotterdam. Und natürlich wurden die Ehemänner auf die andere Seite vom Mon verbannt. Bis die ganze Vorstellung vorbei war. So war das damals. Es war ein Montagmorgen, ganz früh, und was sehr kalt, erinnerte mein Vater sich, in März. Und er moest warten. Ein bisschen nerveus war ich schon, sagt er, denn es dauerte ziemlich lange. Es wurden übrigens mehrere Kinder an diesem Tag geboren und kurz nachdem die Babys gefütterd worden waren, wurden sie in kleine Betten aus der Station herausgefahren, denn die Mütter waren in der Kinderstation, wo die Babys sein sollten. Ich stand, sagt mein Vater, an einer Seite des Korridors und sah zu, wie die Babys vorbeigingen. Aber du warst immer nicht dabei. Schließlich tauchte der Arzt auf. Es war eine schwierige Entbindung, sagte er. 8 Pfund. Aber ich gratuliere. Was glauben Sie wohl, was es geworden ist? Eine Tochter vielleicht, sagte mein Vater. Nein, ihr habt einen Sohn, was anders kann ich nichts draus machen. Also damals noch geen genderprobleem. Dan kwam eine Schwester heraus en sofort sah mijn Vater, da is er. Dat sagte er zu mir. Da warst du. Woher wusst du das, Papa? Na klar, weil du die Merkmale der Familie. Und das ist der Grund, warum Jesus genannt wird, der Erstgeborene des Vaters. Nicht damit wir an eine Hochzeit irgendwie im Himmel denken. Übertreibe, meine Lieben, übertreibe es nie mit symbolischen Wörtern. Sondern damit wir sagen können, ja, Jesus ist Vatersohn. Es gibt eine Beziehung, eine Liebebeziehung. Sag mal, eine organische Beziehung. Er hat das volle Ebenbild, sagt Paulus, das volle Ebenbild seines Vaters. Und er war da, bevor irgendwas von der Schöpfung passierte. Ewig da, wirklich. Er ist der Erstgeborene des Vaters, vor der ganzen Schöpfung. Schon längst davor war er da. Und dann heißt es in Vers 18... Er ist der Erstgeborene von den Toten. Aber das Griechische sagt, er ist der Erstgeborene aus der Toten. Der aus der Toten auferstanden ist. Der einzigartige Sohn Gottes und seine einzigartige Auferstandung. Und das ist einer der Gründe, warum ein paar Leute, die ich um die Osterzeit getroffen habe, die haben das dann so gelesen, Erstgeborene von den Toten, also man skippt die Toten und davon ist er dann der Erste. Es gibt einige Leute, die Bibel nicht richtig verstanden hatten.
Ich habe sie mit sie gesprochen, ehrlich, es waren liebeswerte, reizende Menschen bei uns im Dorf, in Kematen. Ich denke auch gottesfürchtige Menschen. Aber sie hatten ihre Gedanken nicht an der Bibel festgemacht und dachten darum, ja, oh ja, Jesus lebt, ja, er lebt in mein Herz. Aber sagte sie mir, genauso wie du nach dem Tod weiterlebt, so wie ich weiterlebe. Aber das stimmt nicht. Spürst du das? Das stimmt nicht. Was ist also anders? Dies ist anders. Wir sind nach dem Tod lebendig, die erste Zeit, sag mal, wir sind nach dem Tod lebendig in dem Sinne, wie die Toten lebendig sind. Unmittelbar nach dem Tod leben wir weiter, wie wir in Bekenntnis hörten. Wir leben weiter, aber im Leben der Seele. Im isolierten Leben der Seele. Wir haben unser Körper hinter uns gelassen. Deshalb sprechen einige Verse im Alten Testament, zum Beispiel Psalm 30, vom Leben nach dem Tod als ein Art halbes Leben. Weil wir nur die Hälfte der Menschen sind, die wir waren. Zuerst mal Seele ohne Leib. Aber so nicht Jesus. Jesus ist wirklich am Ostermorgen lebendig geworden. Leib und Seele, lebendig aus den Toten. Der einzigartige Sohn Gottes in seiner einzigartigen Auferstehung. Wir müssen noch ein bisschen warten, als wir gestorben sind, bis Jesus wiederkommt. Dann bekommen wir ein neues Leib, einen neuen Körper. Aber er, es war Körper, Knochen und alles andere. Das ist nicht meine Formulierung übrigens. Es stammt von George. Das ist ein netten Kollegen, von dem Sie nie gehört haben, der aber ein wertvoller Freund war. Er ist schon vor ein paar Jahren gestorben, aber ich habe ihn in London auf einer Konferenz immer wieder getroffen. Und ich habe ihn immer gefragt, worüber predigst du morgen, George? Resurrection, sagte er. Auferstehung. Er war immer nicht sehr wortgewandt. Auferstehung. Und was willst du sagen, drängte ich. Was willst du sagen? Er sagte, Body, Bones and the Lot. Also Körper, Knochen und. Leben. Der einzigartige, auferstandene, unser Herr, Jesus Christus. Aber kann man natürlich fragen, wir haben zo die eerste verse gelesen die letzte Wochen. Aber warum stellt Paulus dieses wunderbare Bekenntnis über Jesus gleich am Anfang seines Briefes? Als wolle er den Kolossen sagen, seht ihr, das ist, was ich euch wissen lassen will. Ich möchte, dass ihr vor allem das über unserem Herrn wisst, den Erstgeboren des Vaters, der schon da war, bevor irgendwas erschaffen wurde. Der einzigartige, auferstandene Herr. Ich möchte, dass ihr das von ihm wisst. Und warum? Warum eigentlich? Warum mussten die Kolosser das hören? Weil sie vom Kurs abgerutscht waren. Und ich fürchte auf eine sehr übliche Weise, wie das sehr oft passiert, wie Christen vom Kurs abrutschen. Wenn ihr deine Bibel aufgeschlagen habt, dann schau bitte mit mir in Kapitel 2. Kapitel 2 vom Kolosserbrief. Wenn du übrigens keine Bibel aufgeschlagen hast, dann sei einfach gespannt und höre zu. Ich sagte, sie sind auf ganz gewöhnliche Weise vom Kurs abgerutscht. Und was lesen wir in Kapitel 2? Schau mal Vers 16. Lasst euch doch von niemandem ein schlechtes Gewissen machen,
wenn es Essen und Trinken geht oder das Halten von Festen, Neumonden oder Sabbaten. Also was passierte da in Kolossen? Die liebe Geschwister von uns, die ließen sich ein auf eine religiöse Runde und auf religiöse Ritualen, als wäre das Wesentliche, als wäre das der Weg zur Erlösung. Das setzten sie an erste Stelle. Religiöse Praktiken, religiöse Ritualen. Habt ihr solche Leute schon getroffen? Es gibt sie überall in unserem Land. Überall. Aber bitte, das gibt es doch nicht. Wenigstens nicht in der Gemeinde. In der christlichen Gemeinde nicht. Natürlich nicht. Es geht Jesus, Christus. Ihr wollt nicht von Religion und Ritualen leben. Ihr wollt sicher sein. Wollt wissen von Jesus Christus. Oh meine Lieben, sag mir, ob das auf dir zutrifft. Es gibt so viele Leute auf der Welt, ja, und vor allem so viele Kleriker, so viele Geistlichen, die sagen, dass das richtig ist. So viele Leute, die denken, mit mir ist in Ordnung, ich bin getauft, bin konfirmiert worden, ich gehe zur Kirche, zur Kommunion, regelmäßig. Nun, Gott lob, wenn sie das tun. Aber nenne es bitte nicht der Weg zur Erlösung. Das sind nur Zeichen. Habe ich dir schon von dieser Schwester erzählt aus meiner ersten Pfarrgemeinde? Ich glaube nicht, oder? Übrigens, wenn ich die Geschichte jetzt erzähle, erste Pfarrgemeinde, ich sage gleich, das ist fast 40 Jahre her. Es gab noch keine E-Bikes. Das muss man schon behalten. Aber wie war es damals? Ich betreute zwei Gemeinden, jeden Sonntag also dreimal predigen. Ich betreute zwei Gemeinden in Drenthe. Das ist eine ländliche Gegend im Norden der Niederlande. Es war wirklich wunderbar. Es gab da so viele Originalen auf dem Dörfer. En eine van onze Schwestern had een altes Fahrrad en unternahm jeden Tag eine Radtour, wobei sie nach dem Frühstück 10 Uhr losfuhr en rechtzeitig zum Mittagessen 13 Uhr zurück war. 3 Stunden. Jeden Tag. 3 Stunden Radfahren. En einmal habe ich ihr gefragt, liebe Jana, wo warst du heute? Ich war im Himmelreich. Stel dir vor, in Drenthe gibt es wirklich einen Ort mit dem Namen Hemelrijk. Himmelreich. Aber Himmelreich, lag gut 45 Kilometer östlich von Diever, wo sie woonde. 45 Kilometer. Nicht wirklich im Bereich einer älteren Dame auf einem klapprigen Fahrrad. In 2 Stunden, er hat mir ehrlich gesagt, dass sie auch Pause machte. Eine halbe Stunde. Also, irgendwas musste hier untersucht werden vom Pfarrer. Wohin wirklich war sie gegangen? Naja, sie ging immer zu einem Punkt, an dem ein Wegweiser stand, auf dem Himmelreich geschrieben war. Und sie dachte, jetzt bin ich da, im Himmelreich. Schau mal, Menschen, die sich auf Religion und auf Rituale verlassen, Religion and Rituals, die sitzen an den Wegweiser. Sie machen sich was vor und denken, wir haben es geschafft. Nein, setz dich nicht auf den Wegweiser, sagt Paulus. Lasst euch von niemandem ein schlechtes Gewissen machen in dieser Sache von Essen und Trinken und Festen und Sabbaten. Das sind nur Wegweiser. Und dann lesen wir Kapitel 2, Vers 20, am Ende vom Vers. Warum lasst ihr euch noch Vorschriften machen, als ob ihr noch in dieser Welt lebt? Fasst dies nicht an, schmeckt nicht davon, berührt jenes nicht. Meine Lieben, habt ihr jemals jemanden getroffen, der sagt,
Ich bin grundsätzlich ein guter Mensch. Ich schade niemandem. Und ich gebe jedem das Seine. Das ist meine Art der Erlösung. So ist mein Leben, mein Lebensstil. Ich bin ein guter Mensch. Ja. Na klar, die haben eine deutliche Lebensregel. Und sie halten sich an die Regeln. Und ich muss auch sagen, die Regeln sind gottgefällig und gut. Wirklich. Sie würden nicht davon träumen, jemanden zu verletzen. Und sie würden auf den Kopf stehen, um dir eine gute Tat zu erweisen. Aber viele Leute, die ich getroffen habe, stellen sich auf den Kopf, um mich zum Lachen zu bringen. Aber nicht wirklich. Eigentlich weinig. Und du weißt, was ich meine. Leben nach Regeln. Leben nach Vorschriften. Um sicher zu sein, dass wir das Richtige tun. Punkte sammeln für den Himmel. Wie traurig sieht das aus? Das ist doch kein dankbar Leben aus Gnaden, oder? Als ob Gott eine Art himmlischer Krämer war. Der mit der Waage sitzt und in die eine Schale all unsere schlechten Taten und in die andere all unsere guten Taten legt. Auch Martin Luther, hè, der große Reformator, auch Martin Luther, als er das Kloster betrat, hat zuerst so gedacht. So funktioniert das, hat er gedacht. Und er war immer traurig. Denn es war niemals genug. Aber meine Lieben, wenn wir so leben, hoffen wir, dass am Tag des Gerichts das Gute, das Schlechte überwiegt. Sodass jetzt nicht einmal Gott weiß, ob wir platziert sein, bis dieser Tag kommt. Wir hoffen es, hè, das höre ich so oft. Ja, ich hoffe es, Pfarrer, ich hoffe es. Sicher sind wir aber nicht. Auch unsere Geschwister in Kolosser, die leben so, wirklich. Und überall um uns herum gibt es solche Leute. Ist hier iemand so? Darf ich das fragen? Ist hier jemand so? Nein, du brauchst nicht die Hand zu heben, wirklich nicht. Aber sag es dir einfach selbst. Eigentlich denke ich so, oder? Lass mich dir dann sagen, du bist auf dem falschen Weg. Denn es gibt keine Erlösung durch gute Werke. Selbst die beste Arbeit, die du und ich tun, ist durch unsere Sündhaftigkeit befleckt. Sie wird nie reichen. Sie ist nie gut genug. Was sagt Paulus also? Er sagt nicht, sei ein bisschen religiöser, als du es bist. Achte ein bisschen mehr auf die Rituale, als du es tust. Er sagt nicht, multipliziere deine guten Werke über das hinaus, was du schon gemacht hast. Gib dein Besten. Was sagt er? Seht euch Jesus an. Er ist der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Er hat alles schon bedacht und gemacht. Er ist das Ebenbild vom Vater. Er war daar schon bevor die Welt begann. Unser Herr, Jesus Christus, er hat's gemacht. Und er ist der Erstgeborene aus den Toten, das ist auch wichtig. Ja, er ist gestorben, stimmt. Er trug unsere Sünden an seinem Leib am Kreuz. Und er ist triumphierend auferstanden, weil der Vater, warum ist er auferstanden? Weil der Vater sein Opfer und die Rettung, die er daardoor volbracht had, accepteert had. Das einzigartige Opfer, es war vollbracht. Ja, sagte der Vater. Und er ließ ihn aus den Toten auferstehen. Das ist, was wir feiern heute, oder? Siehst du es? Das ist der Grund, warum Paulus gleich zu Beginn des Kolosserbriefes über Jesus spricht. Come to Jesus. Er will, dass wir unsere Augen auf Jesus richten. Größer als die ganze Schöpfung ist er. Größer als der Tod. Und daarom endet hij den Abschnitt in Vers 21 sehr überraschend und ein bisschen unerwartet.
mit diesen Worten, Vers 21. Auch euch, die ihm früher Fremde wart und feindlich gesinnt in bösen Werken, hat er nun versöhnt durch seinen sterblichen Leib, durch seinen Tod. So könnt ihr nun heilig und makellos vor ihn treten, wenn ihr nur bleibt im Glauben, gegründet und fest, und euch nicht von der Hoffnung des Evangeliums abbringen lässt, das ihr gehört habt und das gepredigt ist, allen Geschöpfen unter dem Himmel. Und sage ich jetzt, auch an euch ist das jetzt heute Morgen gepredigt. Lass mich dir darum eine Frage stellen. Und es ist eine ganz wichtige. Was bedeutet Jesus für dich? Siehst du in ihm seiner ganzen Größe? Siehst du ihn als den auferstandenen Herrn, der ans Kreuz ging, um all deine Sünden, alle zu tragen? Und weil er sie zufriedenstellend getragen hat, würde er aus den Toten auferweckt. Und du? Du? Meine Lieben, lasst mir es einfach fragen. Wo steht ihr heute? Sind eure Augen auf Jesus gerichtet? Sagst du es mit mir? In Liebe hat er mich gefunden, sein Arm um mich geschlungen und mich sicher in der Herde heimgebracht. Du Retter, du hast mich gesucht, mit kostbarem Blut hast mich erkauft, aus der Nacht ins Licht und nach Hause, nach der Heimat, zu Gott. Liebster Jesu, du bist mein.